ARD Sounds.
Bleib ruhig, wir sind ein Dienstleistungsunternehmen, du kriegst von uns eine Kundennummer. Wir haben aber auch Daten von dir geklaut, also kopiert. Und wenn du nicht willst, dass wir die Daten veröffentlichen oder wenn wir dich entschlüsseln sollen, dann musst du Geld zahlen. Verständige nicht die Polizei, die können dir nicht helfen. Wir haben auch schon Unternehmen gehabt, die 1 Million Euro gezahlt haben. Und in dem Fall haben wir dann uns irgendwann per Videokonferenz mit dem FBI in Sacramento zusammengeschaltet.
Ein Kosmetikunternehmen wurde gehackt. Die Mitarbeiter kommen an keine ihrer Daten ran, ihre Computer sind lahmgelegt, die Daten verschlüsselt und Erpresser fordern Lösegeld. Dieses Mal geht es um Cyberkriminelle, die Daten eines ganzen Unternehmens als Geisel nehmen.
Streifenfragen. Was dir Polizisten sonst nicht erzählen. Ein Podcast von SWR 3, produziert von Bose Park Productions.
Ich bin Jost Schmidt und wir lernen jetzt Mike kennen. Er ist Kriminalhauptkommissar im Bereich Cybercrime vom Polizeipräsidium Koblenz. Das K25, also das Kommissariat 25, ist eine Abteilung, die gibt es erst seit so knapp 2 Jahren. Und hier arbeiten nicht nur Polizisten, sondern auch IT-Analysten und Informatiker. Bevor Mike hier angefangen hat, war er 13 Jahre lang beim KDD, beim Kriminaldauerdienst. Er hat uns heute einen Fall mitgebracht, der zeigt, Cyberermittlungen, die sind eigentlich fast immer international, so gut wie nie regional. Wir stellen uns mal vor, wir kommen morgens ins Büro, wir machen den Rechner an und es geht nichts mehr. Keine E-Mail, keine Dokumente, keine Kundendaten, gar nichts. Stattdessen eine Nachricht: Ihre Daten wurden verschlüsselt, zahlen Sie Lösegeld in Bitcoin. Das ist ein Ransomware-Angriff. Die Täter nehmen unsere Daten, verschlüsseln die und wollen Lösegeld für die Freilassung, für die Entsperrung. Einem Kosmetikunternehmen in der Nähe von Koblenz passiert genau das. Mike, erzähl mal.
Die stehen vor dem Problem, dass sie tatsächlich nicht mehr arbeiten können. Die müssen letztendlich überlegen, wie schlimm sind wir betroffen. Also da gibt es auch verschiedene Abwandlungen von. Es gibt Unternehmen, die tatsächlich gar nichts mehr machen können. Dann gibt es aber Unternehmen, wo nur ein kleiner Teilbereich betroffen ist, wo die sagen, okay, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, das können wir irgendwie abfangen. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so gewesen, dass die Firma nicht arbeiten konnte, also keine Verträge unterzeichnen können, sodass im Prinzip jeder Tag Verdienstausfall ist und die Mitarbeiter auch in Urlaub geschickt werden. Und das kann existenzbedrohend sein, gerade für die kleinen und mittelständigen Unternehmen.
Das heißt, dieses Kosmetikunternehmen, das steht komplett still. Und dieser Text, was ist das für ein Text?
Das ist das Erpresserschreiben der Neuzeit als Textdatei. Das wird einfach reinkopiert. Je nachdem, welche Gruppierung das ist, sehen die unterschiedlich aus, haben unterschiedliche Informationen. Aber da steht im Prinzip immer drin, wir haben dich gehackt oder hier, wir haben deine Sachen verschlüsselt. Bleib ruhig, wir sind ein Dienstleistungsunternehmen, du kriegst von uns eine Kundennummer. Wir haben aber auch Daten von dir geklaut, also kopiert. Und wenn du nicht willst, dass wir die Daten veröffentlichen oder wenn wir dich entschlüsseln sollen, dann musst du Geld zahlen. Verständige nicht die Polizei, die können dir nicht helfen, IT-Unternehmen auch nicht. Die werden dich nur scammen, also betrügen letztendlich. Also man baut da so eine richtige, wie so ein Kundenschreiben auf. Das heißt, die kriegen oftmals steht eine Kundennummer drin, dass die, dann steht da hier ihre Customer-ID und übrigens kannst du uns wie folgt erreichen. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Also, wenn man das so hört, das ist ja fast schon witzig. Ist das, würdest du sagen, frech oder ist das der ernsthafte Versuch, seriös zu wirken? Zu sagen, hier, das ist deine Kundennummer.
Also, das ist ein Geschäftsmodell und die arbeiten auch wie Firmen. Das steht dann da und liest sich super seriös oder halb seriös. Ne? Das steht in der Regel auf Englisch da, weil das versteht jeder.
Was steht denn in so einem Erpresserschreiben noch drin? Wahrscheinlich wie hoch das Lösegeld ist.
In diesem Fall schon. Das ist nicht immer der Fall, weil die großen Gruppierungen, das sage ich mal, sehr individuell gestalten. Aber hier bei einer kleineren Gruppierung, dann ist das schon mal, dann schreiben wir das rein. Also die haben jetzt 80.000 US-Dollar gefordert, logischerweise. Das Geld wird wie immer in Kryptowährungen zu zahlen. Und oftmals ist es auch so, also die Gruppierungen sind in der Regel Tage oder Wochen vorher in dem Unternehmen. Die großen Gruppierungen gucken sich auch um, die studieren das, was habe ich hier für Daten, was haben die für Umsatz und passen ihre Forderungen dann auch entsprechend an den Umsatz des Unternehmens an. Das heißt, dann kann das mal von 80.000, kann auch mal bis zu 1 Million gehen.
Wie häufig kommt denn das vor, dass ihr solche Meldungen bekommt? Im Sinne von, hier gab es einen Hackerangriff auf ein Unternehmen.
Ich würde sagen, mehrmals im Monat. Also in den Monaten, wo es uns jetzt gibt, kann man sagen, dass wir im Schnitt ein bisschen mehr, glaube ich, als 2 Fälle davon im Monat haben. Ohne dass jetzt, sage ich mal, das ist jetzt keine polizeiliche Kriminalstatistik, ne? Also, ne, zwar nicht gefühlt, aber schon bis zu einem gewissen Grad gemessen. Was wir aber feststellen, dass es ansteigt. Also, dass die Fälle in den letzten Monaten mehr werden. Das hängt einfach mit der Aktivität von bestimmten Gruppierungen, wie zum Beispiel Akira, zusammen.
Also, das heißt, wir haben schon gehört, das Unternehmen bekommt mit, Moment, irgendwas stimmt hier nicht mit den Daten von uns. Wie geht's dann weiter für dieses Unternehmen?
In jedem Bundesland gibt es Ansprechstellen für Unternehmen. Die heißen in der Regel Zentrale Ansprechstelle Cybercrime, also ZAC abgekürzt. Die wird beim LKA geführt. Und das ist eigentlich die erste Ansprechstelle für alle Unternehmen. Und das ist auch der beste Weg, wenn sich Unternehmen an die ZAC richten, weil die beraten erstmal die Unternehmen. Die nehmen die zur Seite, weil die das täglich tatsächlich haben. Die beraten die, wie die Polizei vorgeht, die sagen, was man tun kann.
Also die wenden sich erstmal an die ZAC, also an die ZAK, an das LKA, das ist die erste Anlaufstelle. Von dort werden die Infos dann weitergeleitet an das K25 zu euch. Was sind denn die Stücke an Infos, die ihr in diesem Fall bekommen habt?
Also in diesem Fall waren die Infos relativ dürftig. Zu diesem Zeitpunkt waren wir gerade 2 Monate neu gegründet als Kommissariat. Und das heißt, es war einer der ersten Ransomware-Fälle für uns. Wir wussten erstmal gar nichts. Also wir kriegen nur die Information, dass das Unternehmen verschlüsselt ist. In diesem Fall haben wir eigentlich nicht viel mehr Informationen gehabt, weil auch das Unternehmen einfach nichts wusste. Die haben nur die Ransom-Note gesehen, aber es hat nichts mehr funktioniert. Also sie sind an gar nichts mehr rangekommen. Das heißt, die konnten auch nichts zur Verfügung stellen letztendlich. Also die Ausgangslage war denkbar schlecht.
Wo fangen wir da an? Also, beziehungsweise ihr. Ihr habt dieses Erpresserschreiben.
Wenn ich nur den Screenshot des Erpresserschreiben habe, dann habe ich nicht viel Anhaltspunkte. Dann habe ich tatsächlich nur das, was da drin steht. Und das in der Regel sind die Kontaktdaten der Erpresser.
Weil die müssen ja irgendwie ihr Geld bekommen.
Genau. Und letztendlich, das Einzige, was die möchten, ist Geld. Und dazu muss man Kontakt aufnehmen. Und in dem Fall war es zum Beispiel so, dass die Adresse eines Krypto-Chats, also Krypto-Messenger, aufgelistet war und eine E-Mail-Adresse als Backup, wo man, wenn man das nicht hinkriegt, mit dem Krypto-Chat einzurichten, was relativ häufig auch der Fall ist, dann einfach dann per E-Mail Kontakt.
Mittlerweile ist es so, dass Tätergruppierungen Methoden benutzen zur Kontaktaufnahme, die noch sicherer sind. Und deswegen tauchen E-Mail-Adressen in solchen Erpresserschreiben immer seltener auf. In diesem Fall ist es so, dass da ein deutscher E-Mail-Anbieter angegeben ist, der verschlüsselte E-Mails anbietet. Und das ist gut für euch, denn so könnt ihr mithilfe der Staatsanwaltschaft einen Beschluss beantragen, um diese Mails zu überwachen. Und das wäre vermutlich um einiges komplizierter, würde dieser Mail-Anbieter im Ausland sitzen. Wie muss ich mir das vorstellen? Also kann man die E-Mail-Adresse, wenn sie jetzt in Deutschland ist, einfach wie so eine Telefonnummer überwachen?
Im Prinzip schon. Also wenn man das sich so wie früher feststellt, also Telefonabhöre, das ist im Prinzip gleichwertig. Also da gibt es keinen Unterschied mehr. Interessanterweise ist das auch eine E-Mail gewesen, die jetzt nicht ganz unbekannt war. Also es gab schon Fälle im Bundesgebiet, die mit dieser Gruppierung zusammenhängen, wo auch schon diese E-Mail, sage ich mal, aufgeschlagen ist. Also man sieht auch, wird eine gewisse Zeit verwendet.
Diese E-Mail-Adresse, die überwacht ihr ja. Wie muss ich mir das vorstellen?
Wir reden natürlich mit der Staatsanwaltschaft, sagen hier, die E-Mail-Adresse, die ist auch schon überwacht worden. Wir sagen, haben wir natürlich mit den Kollegen gesprochen, sagen, war lange Zeit inaktiv, haben wir gesagt, egal. Wenn man so wenig Anhaltspunkte hat, dann muss man einfach Sachen probieren, auch wenn man sagt, na, die Erfolgswahrscheinlichkeit ist eigentlich relativ gering. Ja, und hier haben wir nur, wie gesagt, eine ID von einem Krypto-Messenger gehabt und die E-Mail-Adresse. Das heißt, das Erste, was man natürlich macht, ist, man hängt sich mal an die E-Mail-Adresse und guckt, was da heraus zu holen ist.
Eine E-Mail-Adresse, ein deutscher Anbieter, eigentlich eine Sackgasse, dachten sie. Aber was Mike und sein Team dann mitlesen, das verändert in den Ermittlungen nochmal ziemlich viel. Wie läuft denn diese Kommunikation zwischen den Unternehmen, die zahlen ab, und den Erpressern? Also was lest ihr da so mit?
Das läuft dann oftmals so, also wird Kontakt aufgenommen, man sieht die erste Mail, hallo, wir sind D&D, dann wird vielleicht noch die Kundennummer mitgegeben und dann sagen die, kommt zurück, ah ja, ihr seid das und hier, wir haben x US-Dollar gefordert, bitte schickt uns das auf unser Konto, sage ich mal. Ne? Alles über Kryptowährungen natürlich, das heißt, hier geht es immer um Bitcoins, Monero und was es da alles gibt. Und dann wird halt manchmal noch verhandelt. Dann sagen die, ja, aber wir sind ein kleines Unternehmen, wir können uns das nicht leisten. Dann wird manchmal die Summe noch angepasst. Und dann ja, heißt es aber auch, naja, ich weiß ja gar nicht, wenn ich dir jetzt Geld schicke, per Kryptowährung ist es ja weg. Ich will aber wissen, kannst du mir denn überhaupt helfen? Und dann sagen die, natürlich kann ich dir helfen. Schick uns doch mal eine verschlüsselte Datei. Wir entschlüsseln dir das und dann weißt du auch, dass wir das können.
Dieses Kosmetikunternehmen, um das es ja hier geht, das hat nicht gezahlt. Es ist so, dass die zufälligerweise ganz gute Backups von allem haben und sich so selbst helfen können. Die waren sowieso in diesem Prozess, das System umzuziehen. Aber andere Firmen haben das Glück nicht.
Wir haben auch schon Unternehmen gehabt, die 1 Million Euro gezahlt haben bei uns. Ja, weil die gesagt haben, wenn wir nicht zahlen, wir schaffen das nicht. Wir kommen nicht mal an unsere Daten ran, das ist alles weg. Wir können nicht mehr arbeiten und das heißt, wir zahlen dann. Und dann ist das so.
Um das Ganze so ein bisschen besser einordnen zu können, sprechen wir mit Dr. Erlein van Genuchten. Sie ist Cybersicherheitsexpertin und wir wollten von ihr wissen, was ist denn jetzt eigentlich besser? Bezahlen oder nicht?
Also die offizielle Empfehlung ist, nicht zahlen und auch nicht verhandeln und sowieso Kontakt vermeiden mit den Tätern, weil letztendlich ist da kriminelle Energie dahinter und das ist natürlich nie gut, das zu fördern. Sinnvoller ist es, technische und organisatorische Maßnahmen umzusetzen, damit so eine Situation erst gar nicht entsteht, dass die Angreifer da gar nicht reinkommen, dass sie es gar nicht schaffen, überhaupt diese Ransomware zu installieren. Das ist die offizielle Empfehlung. Wie das dann natürlich in der Praxis gehandhabt wird, das hängt natürlich auch sehr stark von der Situation ab. Weil wenn ein Unternehmen sagt, naja, entweder gehen wir pleite oder wir zahlen, tja, dann auch wenn das nicht gut ist, kann man natürlich schon auch diesen Blickwinkel verstehen und verstehen, dass manche Unternehmen oder Organisationen dann trotzdem zahlen. Aber besser ist es, nicht zu verhandeln und nicht zu zahlen und einen Angriff vorzubeugen.
Ein wichtiger Punkt, sagt Erlein van Genuchten, ist, dass diese Ransomware-Angriffe Methode haben. Das ist, und das haben wir so ähnlich auch schon kurz von Mike gehört, das ist ein Geschäftsmodell und deshalb ist diesen Leuten ihr Ruf ja auch so wichtig.
Um dafür zu sorgen, dass Leute auch, also Opfer, wahrscheinlich die Bezahlungen durchführen und tatsächlich zahlen, um ihre Daten wiederzubekommen. Und wenn man das professionell angeht, dann schafft man damit auch trotzdem wieder Vertrauen, obwohl man eigentlich natürlich erstmal angegriffen hat. Und dieses Vertrauen steigert dann die Wahrscheinlichkeit, dass ein Opfer zahlt. Und wenn man diesen Schlüssel dann wiedergibt und ein Opfer tatsächlich die Daten wiederbekommt, ist auch natürlich die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie in Zukunft wieder bezahlen, beziehungsweise dass sie das weitererzählen und dass auch andere Opfer zahlen. Weil wenn man weiß, dass die Hälfte der Angreifer zum Beispiel nicht den Schlüssel zurückgibt, auch wenn man zahlt, dann überlegt man sich natürlich zweimal, ob man dieses viele Geld in die Hand nimmt, um die Daten wiederzubekommen.
Zurück zu Mike und dem Fall mit dem Kosmetikunternehmen aus Rheinland-Pfalz. Die haben das Glück, weiterarbeiten zu können und sagen dementsprechend natürlich auch, wir wollen nicht zahlen. Die Polizei auf der anderen Seite, also Mike und die Kollegen, die wollen aber wissen, wer steckt eigentlich dahinter? Wer sind die Erpresser? Und da kommen stückchenweise immer mehr Infos zusammen im K25.
In diesem Fall hatten wir es auch so, dass die weiteren Geschädigten, wir hatten leider keinen, zum Glück keinen aus Deutschland, aber wir haben viele aus den USA gehabt zum Beispiel. Aber auch aus dem russischsprachigen Raum, was ein bisschen ungewöhnlich ist.
In eurem Interesse ist es ja, die Leute zu finden oder zumindest mehr Spuren zu finden, wer diese Leute dahinter sind. Und ihr überwacht jetzt diese E-Mail-Adresse. Ihr merkt da, okay, da gibt es irgendwie Austausch in andere Länder, nach Russland, in die USA, Südkorea. Das heißt, Es ist jetzt plötzlich von einem Kosmetikunternehmen im Norden von Rheinland-Pfalz plötzlich sehr international geworden.
Wichtig, aber das ist es immer letztendlich, weil die Gruppierungen immer international tätig sind. Das heißt, also das Problem haben wir immer. Wir haben generell das Problem, dass bei der Polizei ist oft so, Dienststellen werden so an dem gemessen, also wenn man so guckt, was macht denn so eine Dienststelle, zum Beispiel wenn ich jetzt im Bereich Betäubungskriminalität bin, dann kommt natürlich dann, wie oft wird durchsucht, wie viele Festnahmen haben wir. Damit können wir nicht, nur selten dienen in dem Bereich, ja, weil wir internationale Gruppierungen haben. Das heißt, unser Ziel ist es in diesen Fällen eigentlich, im besten Fall tatsächlich einzelne Personen zu identifizieren. Das wäre, sage ich mal, so das i-Tüpfelchen, das Beste, was man kriegen kann. Oder aber im Zweifelsfall wissen wir, was für Server die angemietet haben, dass wir die IT-Infrastruktur zumindest mal von ihnen zerschlagen, sodass die gestört werden. Das Problem ist einfach, dass die Täter oftmals ja nicht in Deutschland sitzen. Das heißt, man kommt oftmals nicht ran und es ist auch kein Geheimnis, wenn man sagt, das geht alles. Oder vieles davon blickt man in Richtung Osten, also Richtung Russland und China. Selbst wenn ich dort Leute identifiziere, kann ich die ja trotzdem nicht festnehmen. Ja, also im besten Fall kriege ich einen internationalen Haftbefehl und wenn die Person dann mal ausreist, dann wird sie festgenommen.
Für Mike ist dieser Fall mit der Kosmetikfirma wertvoll, weil sie die E-Mail-Adresse der Kriminellen haben. Und diese eine E-Mail-Adresse, die führt Mike und das Team zu mehr angegriffenen Unternehmen, als sie vielleicht erstmal erwartet hatten, auf 3 verschiedene Kontinente. Es ist jetzt quasi nicht mehr nur ein Fall, es sind jetzt plötzlich 11. Also ihr wisst jetzt, diese und diese Firmen in diesen Ländern sind betroffen. Einige haben gezahlt, manche nicht. Manche haben sogar verhandelt. Wo macht ihr weiter? Was macht ihr mit diesen Infos?
Letztendlich ist das eine klassische, also ermittelt man so wie immer. Man folgt immer dem Weg des Geldes. Jetzt haben wir natürlich hier immer, im Fall von Ransomware wird alles in Kryptowährungen bezahlt. Das heißt, ich bin da schon wieder in einem Spezialbereich, also wo ich bestimmtes Wissen und wo ich auch bestimmte Software haben muss, um das überhaupt machen zu können. Das heißt, unser Vorteil ist hier, dass wir natürlich nicht nur eine Täter-Wallet haben, also ein Täterkonto, sondern dass ich hier mehrere habe. So dass ich also sagen kann, dass ich hier insgesamt auf 7 Konten zum Beispiel komme, die ich alle, sage ich mal, verfolgen kann. Und die kann es natürlich sein, dass die irgendwo auch zusammenlaufen, je nachdem, wie geschickt die Täter sind, den Weg des Geldes der Kryptowährung zu verschleiern. Ja, und das ist natürlich dann der nächste Anhaltspunkt für uns.
Und wohin führt euch dann diese Spur?
Letztendlich ist es so, dass es uns gelungen ist, für verschiedene Zahlungen, aber ganz speziell für eine Zahlung, die nämlich von südkoreanischen Schiffsbaufirma, die erpresst worden ist, die haben entsprechend gezahlt und hier konnten wir auch mit schneller und gute Hilfe vom Landeskriminalamt den Weg des Lösegelds im Prinzip nachvollziehen und konnten nachher feststellen, dass wir da bei chinesischen Konten landen. Zumindest mal mit also Konten, die auf Personalien, sage ich mal, eröffnet wurden, die offensichtlich chinesische Staatsbürger sind. Und wir konnten feststellen tatsächlich, dass die Zahlung dieses Schiffsbauunternehmens, das hat ungefähr 2 Stunden gedauert und dann konnten wir feststellen, dass ein fast identischer Betrag auch tatsächlich auch von einem chinesischen Staatsbürger auf ein chinesisches Konto umgetauscht wurde. Das heißt, da sind Bitcoins letztendlich in Festgeldwährung umgetauscht worden.
Das heißt, von einer unbekannten Gruppierung, von einem Erpresserschreiben, seid ihr jetzt bei dem Stand, wir haben das erste Mal wirklich einen Menschen, den wir da erkennen können.
Wir haben Personalien. Wir wissen, also das ist üblich, Konten werden ständig, also das sind entweder Finanzagentenkonten, also Konten, die zur Verfügung gestellt werden, das sind aber in der Regel nicht die richtigen Täter.
Also das heißt zu diesem Zeitpunkt, dass ihr dann in so einer Art Sackgasse seid? Ihr wisst, asiatischer Raum, es ist China, es gibt auch einen Namen, aber dann geht es quasi nicht mehr weiter.
Damit muss man aber immer rechnen letztendlich. Also man wäre überrascht, wenn man letztendlich zu einer Person kommt, wo ich sage, okay, da kann ich jetzt auch wirklich einen Haftbefehl, sage ich mal, für erwirken. Aber es läuft natürlich international ganz viel. Also auch diese kleinen Ermittlungen sind Bausteine von großen, sage ich mal, größeren internationalen Ermittlungen, die dann über das BKA laufen, über Europol. Und da, wenn man da aufmerksam die Medien verfolgt, sieht man auch immer wieder, dass da Erfolge rauskommen. Und da kann es sein, dass zum Beispiel so ein kleines Verfahren auch irgendwie ein Baustein ist, was dann in eine größere Ermittlung mit reinspielt.
Also die Spur führt nach China. Wir haben gehört, da ist dann erstmal Schluss. Bis sich dann das FBI meldet und die sagen, wir ermitteln schon seit Jahren gegen diese Bande.
Der Bereich Cybercrime ist sehr gut untereinander vernetzt in der Polizei. Man ist viel schneller in unserem Bereich, dass man mal mit dem Landeskriminalamt spricht, das sowieso die ganze Zeit, aber auch mit dem BKA. Und das BKA hat natürlich auch ganz andere Kontakte. Da sitzen auch Leute vom FBI und da wird natürlich geguckt, auch die schauen mal, was die deutschen Behörden, also da gibt es Informationsaustausch. Und wenn die, wie in diesem Fall zum Beispiel, feststellen, das FBI stellt fest, am Moment mal, die Gruppierung, dazu führen wir selber in einem Ermittlungsverfahren in Amerika, dann fragen die natürlich an. Aber das dauert eine Zeit, bis man dann mal einen direkten Kontakt hat. Und in dem Fall haben wir dann uns irgendwann per Videokonferenz mit dem FBI in Sacramento zusammengeschaltet.
Über was redet ihr da so?
Letztendlich, also die Ermittlungsergebnisse werden besprochen. Das heißt, wir stellen vor, was wir bislang ermittelt haben. Und das Gleiche macht das FBI. In dem Fall hat das FBI angefangen und sagt, hier, wir sind schon seit Jahren an deren Gruppierung dran. Ist eigentlich eine kleine Gruppierung, aber die haben eine kritische Infrastruktur angegriffen in den USA. Die haben also eine Wasserversorgungsstelle angegriffen und deswegen ist das FBI den, sage ich mal, auf der Spur. Und dann guckt man und gleicht letztendlich erstmal polizeilich die Details ab, genau. Und wenn man feststellt, das passt irgendwie zusammen, dann würde man hingehen und würde dann wieder Stichwort Rechtshilfe sagen, dann würde man sagen, okay, das sind Daten, die auch für mein Verfahren bei mir wichtig sind. Das heißt, ich brauche diese Daten so, dass ich die auch in mein Gerichtsverfahren einführen kann. Dann würden wir hingehen und sagen, okay, dann gehe ich zur Staatsanwaltschaft und sage, hier, das und das haben die Amerikaner offensichtlich. Wir brauchen das gerichtsverwertbar und das heißt, dann würde Rechtshilfeersuchen gestellt werden und wir kriegen die Daten. Und tatsächlich, konnten wir, als wir mit dem FBI gesprochen haben, waren die relativ erstaunt, dass wir so schnell quasi zum gleichen Ergebnis gekommen sind. Das heißt also, wir sind nachher bei den gleichen Personalien gelandet, wie auch das FBI, die allerdings schon, sage ich mal, eine ganze Weile länger an der Gruppierung dran waren.
Was ja auch erstmal zeigt, die Richtung stimmt, ne?
Ja, und das ist schon mal für uns eine super Bestätigung gewesen, weil wir hatten ja, die Ausgangslage war halt wirklich denkbar schlecht. Und insofern war das natürlich schon ein Erfolg, dass wir dann sagen können, okay, wir sind jetzt nicht auf dem gleichen Stand wie das FBI, aber wir kommen schon auch dahin, sag ich mal, wo die sind. Und das hat man auch gemerkt, dass die amerikanischen Kollegen da das auch entsprechend, sag ich mal, so wahrgenommen haben.
In diesem Fall gibt es noch eine Überraschung, und zwar eine deutsche IP-Adresse, die in das Ganze verwickelt ist.
Das war relativ ungewöhnlich. Also wir haben geguckt, wir kriegen dann relativ viele IP-Adressen natürlich auch über die Maßnahmen, die wir, sage ich mal, mit dem E-Mail-Postfach haben. Das heißt, wir wissen, von wo wird sich in das Postfach eingeloggt. Das ist aber jetzt ganz normal. Also das ist jetzt nichts Wildes, aber natürlich muss man sich die alle angucken. Gerade wenn man sonst keine großen Anhaltspunkte hat. Und in der Regel erwartet man immer, dass das irgendwelche, also sind IP-Adressen, die entweder in Datenzentren, sage ich mal, schließen oder direkt VPN-Zugänge, Exit-Nodes sind. Also das heißt, also natürlich nutzt keine Ransomware-Gruppierung, der geht nicht einer hin und geht von seinem Handy und loggt sich in das Postfach ein und guckt, da hat ja jemand gezahlt oder will jemand zahlen, mit dem rede ich jetzt. Ja, sondern das läuft über mehrere Verbindungen, das wird alles verschleiert. Proxys, VPNs werden in der Regel immer genutzt.
Damit wir hier auch alle mitkommen mit den ganzen Begrifflichkeiten, ein VPN, also ein Virtual Private Network, das könnte man laienhaft vielleicht Verschleierungswerkzeug nennen. Das sorgt dafür, dass die echte IP-Adresse, also der digitale Fingerabdruck von einem Computer, nicht sichtbar ist. Stattdessen sieht man nur die Adresse eines Zwischenservers, der irgendwo auf der Welt ist. Das benutzen viele Leute, um Serien anzuschauen, die es irgendwie nur in bestimmten Ländern gibt, die nur da abrufbar sind. Und für Ermittler wie Mike bedeutet das, die Spur endet im Nichts. Also zumindest meistens. Und jetzt ist da diese deutsche IP-Adresse.
Genau, also stellen wir fest, dass das eine deutsche IP-Adresse von deutschen, logischerweise deutsches Telekommunikationsunternehmen ist. Die kann man natürlich anfragen und kriegt dann tatsächlich natürlich eine Auskunft, wozu gehört denn dieser Anschluss? Und dann ist man am Überlegen, ja, wie kann das, warum? Warum taucht diese eine IP-Adresse auf? Wir wussten ja schon, in welche Richtung das geht. Also dass das eher in Richtung Osten geht. Also haben wir uns schon gesagt, ob das jetzt wirklich die Täter sind. Aber es ist komisch. Es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass wir uns damit beschäftigen wollten und mussten. Und wir können ja nicht mit den Schultern sagen und sagen, ja gut, war jetzt eine deutsche IP, war nur eine unter Hunderten. Lassen wir mal so. Ja. Also müssen wir natürlich auch, das ist ja eine Spur, die muss abgeklärt werden. Und ja, was macht man dann? Man guckt natürlich, man kriegt eine Adresse vom Telekommunikationsanbieter, also weiß, wozu dieser Anschluss gehört. Also das heißt, es ist ein Festnetzanschluss. Das heißt, da ist irgendwo ist es eine DSL-Leitung und die gehört jemandem. Und dann guckt man natürlich mal, wo ist das Ganze? Dann stellen wir fest, okay, das ist irgendwo im Norden Deutschlands. Und dann fängt man mit ganz klassischen Ermittlungen an. Guckt mal, überprüft das Ganze, was ist denn das? In dem Fall stellen wir fest, okay, das scheint ein Modegeschäft zu sein, tatsächlich. Also das ist ein Anschluss, der von einem Modegeschäft verwendet wird.
Und dieses Modegeschäft, das könnte in diesem Fall verstrickt sein?
Die Option ist nach wie vor entweder Option A ist, das ist ein Bot, also der Rechner des Modegeschäfts wird dafür verwendet, wo man sich fragen muss, warum ausgerechnet diese eine IP, warum nur eine IP-Adresse und warum dieser Rechner, das ist halt super ungewöhnlich, ja. Oder aber tatsächlich könnte ja doch irgendwas damit zu tun haben. Ja, es gibt auch so sogenannte Local Proxies, das sind dann Leute, die ihre Rechner vermieten quasi und denen es egal ist, was damit gemacht wird. Und dann, die nehmen dann im Prinzip hin, aber ich lande dann immer bei demjenigen als Anschlussinhaber sozusagen. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben uns Gedanken gemacht, zusammen mit unserer Generalstaatsanwaltschaft und haben dann gesagt, ja, wir können das nicht ausschließen, könnte was mit den Tätern zu tun haben. Das heißt, wir überwachen diesen Anschluss.
Was findet ihr da?
Was wir finden, sind ganz viele Daten und zwar unsortierte Daten. Also das kann man sich so vorstellen, also es ist nicht wie beim Telefonat, wo ich reinhöre und habe das Gespräch. Wir müssen in diesem Fall auf die tatsächlichen Rohdaten gehen. Das heißt, ich bin auf Netzwerkebene. Das heißt, ich kriege reine Rohdaten, also die unsortiert sind und muss die analysieren. Das ist sehr schwierig, dafür brauche ich Spezialisten. Und dafür hat die Polizei Spezialisten, auch in diesem Fall im Landeskriminalamt, und die haben uns natürlich geholfen. Das heißt, bei der Interpretation der Daten. Dann konzentriert man sich natürlich darauf, guckt sich diese Datenströme nochmal näher an und stellt dann relativ schnell fest, dann taucht da ein Wort auf Mirai. Und Mirai ist relativ klar, wenn man in dem Bereich arbeitet, hat man schon mal gehört. Mirai ist ein Botnetz, ein bekanntes Botnetz. Das heißt also, was speziell sich auf das Internet der Dinge beschränkt. Also alles, was ich anschließe, sage ich mal, zu Hause. Und wenn ich einen WLAN-fähigen Kühlschrank habe oder, keine Ahnung, mein Radio, die Alexa und alles Mögliche.
Smart-Kamera.
Alles, was ich zu Hause anschließe oder jetzt nicht nur zu Hause, alles, was ich ins WLAN ist, Netz hänge, sage ich mal, das ist ein Botnetz. Also das ist einfach, da werden Schwachstellen in den entsprechenden Softwaren, sage ich mal, ausgenutzt und die dann dazu führen, dass letztendlich der Rechner übernommen werden kann.
Und das ist jetzt in dem Fall passiert?
Genau, und wir können es nicht zu 100% sagen, aber wir sind uns sehr sicher, dass das genauso ist.
Das heißt, die Erklärung, warum taucht hier eine deutsche IP-Adresse auf, war einfach, okay, dieses Modegeschäft in Norddeutschland, das scheint jetzt irgendwie nicht unmittelbar damit zusammenzuhängen, mit den Erpressern, aber deren Kamera.
Genau, nicht nur die Kamera, sondern die Software, die auf dem Rechner war, die wurde, da gibt es eine Schwachstelle, sodass die letztendlich den Rechner übernommen haben von diesem Modegeschäft.
Weiß dieses Modegeschäft, was die da für Gäste bei sich haben?
Ja, das wissen die. In dem Moment, wo wir das feststellen, gibt es ja für uns auch keinen Grund mehr, die Überwachung fortzusetzen. Das heißt, wir schalten die Überwachung ab und dann wägen wir natürlich ab, das Verfahren darf ja nicht gefährdet werden. Aber man kann natürlich Kollegen hinschicken und sagen, hier Leute, wir haben das festgestellt. Ihr seid Teil vom Botnetz. Wie wäre es, wenn ihr euren Rechner mal überprüfen lasst, neu aufsetzt oder vielleicht euch die Software aktualisiert von eurer Videokamera.
Ja, es ist eine Binsenweisheit, aber es ist trotzdem auch eine neue Erinnerung daran, dass wir immer alle fleißig überall unsere Softwareprogramme auf dem neuesten Stand halten sollten, dass wir da unsere Updates machen. Ein Kosmetikunternehmen in Deutschland, Opfer auf 3 Kontinenten, eine Spur, die nach China führt und ein gehackter Modeladen in Norddeutschland. Die Täter, die sitzen irgendwo auf der Welt, aber die Opfer, die sind hier bei uns. Deswegen hat Mike zum Schluss noch eine große Bitte an die kleineren Unternehmen, an die Selbstständigen. Macht Backups.
Backups sind also wie Schrödingers Katze. Ich weiß erst, ob sie existieren, wenn ich es auch teste. Das heißt also, das Backup im Schrank nützt mir nichts, wenn ich nachher feststelle, es klappt nicht mit dem Zurückspielen. Aber das ist so ein allgemeiner IT-Rat, ja, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Aber tatsächlich, also wir haben das wirklich mehrmals im Monat. Das trifft alle Unternehmen, egal was die machen. Wir haben Schreinereien dabei, wir haben kleine Unternehmen, Bäckereien bis zu diesen mittelständischen Unternehmen, die Sachen, die verarbeitende Betriebe sind. Und das kommt wirklich regelmäßig vor. Also es ist echt nichts, wo man sagen kann, ja, das trifft immer nur die anderen. Aber wir stellen natürlich fest, dass kleine mittelständische Unternehmen nicht gut, aus unserer Sicht nicht immer gut aufgestellt sind.
Auch für kleine Unternehmen mit nur so ein paar Mitarbeitern oder für Selbstständige gilt, wer als Unternehmen Opfer eines Cyberangriffs wird, der kann sich an die zentrale Ansprechstelle Cybercrime, also ZAK, beim LKA wenden. Die gibt es nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern in jedem Bundesland. Nächstes Mal sind wir bei Streifenfragen bei einer Demo in Worms mit dabei. So viel schon mal vorab. Es wird ungemütlich. Es gibt dann Katz-und-Maus-Spiel zwischen Polizei und Demonstranten. Jetzt zum Schluss, bevor die Episode gleich vorbei ist. Manche Leute haben in ihrem Leben eine Anschlussfinanzierung, andere bekommen ihren Anschlusszug nicht. Aber wir haben hier einen absolut anlagensicheren Anschluss-Podcast-Tipp für euch. Der heißt Die JustizreporterInnen. Die sind in Karlsruhe am Bundesverfassungsgericht oder am Bundesgerichtshof unterwegs und berichten von den großen Entscheidungen und was die für uns bedeuten. Das Thema Recht, das ist ja sehr oft abstrakt, aber es spielt mitten in unserem Leben. Es betrifft uns alle. Aber was bedeuten diese Entscheidungen der höchsten Gerichte? Das gibt's im Podcast aus der ARD-Rechtsredaktion. Jede Woche geht es um ein aktuelles Thema und die Kolleginnen und Kollegen erklären uns, was steckt denn hinter diesen komplexen Urteilen. Fette Empfehlung für die JustizreporterInnen. Streifenfragen ist ein Podcast von SWR 3. Produktion Bose Park Productions. Moderation, das bin ich, Jost Schmidt. Redaktion und Skript Rieke Lüschen, Laila Mehlis, Julia Ilan und Christopher Jenert. Projektkoordination Miki Sitsch und Jo Bischofberger. Produktion Fabio Lautenschläger. Außerdem an dem Podcast beteiligt sind Zuholder, Chris Guse und Marc Bürkle.